Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Donnerstag ist es wieder soweit. Die Kinos dürfen dann wieder in ganz Deutschland öffnen. Aber was heißt das für uns als Fans der großen Leinwand? Das klären wir gleich. Sie wollen also wieder ins Kino. Was bedeutet das derzeit? Das versucht Christian Berndt jetzt zu klären. Er hat sich mit Virologen und Kinobetreibern unterhalten und versucht auszuloten, wie hoch das Risiko ist, wieder regelmäßig in den dunklen Kinosaal zu pilgern.
Würden Sie sich denn momentan ins Kino trauen?
Ich bin ein alter Kinogänger, auch wenn das in den letzten Jahren in unterschiedlichen politischen Funktionen etwas schwieriger war. Aber ich freue mich durchaus darauf, auch wieder ins Kino zu gehen.
Ein Bekenntnis zum Kino von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ab dem 2. Juli dürfen die Filmtheater in ganz Deutschland wieder öffnen. Dagegen hat auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nichts einzuwenden.
Ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger.
Und er würde auch nicht vom Kinobesuch abraten.
Wenn das Kino tatsächlich die Sicherheitsabstände also einhält und der Einlass also so gewährleistet ist, dass man nicht drängelt und die Hygienebedingungen gut sind, dann würde ich das im Prinzip tun. Es gibt keinen Grund, bei bestehenden Abstandsregelungen und bei entsprechender Vorsicht das Kino jetzt noch zu meiden.
Aber deutschlandweit gibt es keine einheitlichen Hygieneregeln für die Kinos. In Nordrhein-Westfalen etwa entfällt die Abstandsregelung zwischen den Kinositzen, wenn die Zuschauer ihre Kontaktdaten hinterlassen. Lauterbach hält nichts davon.
Zunächst einmal lassen sich die Kontaktdaten der Besucher nicht überprüfen, in jedem Fall. Und zum Zweiten ist es auch noch so, damit verhindere ich die Ausbreitung nicht, sondern ich laufe ihr nur hinterher. Das heißt, wenn es dann dazu gekommen ist, bevor ich die Menschen kontaktiert habe, die in der Nähe gesessen haben, können sie es auch schon wieder weiter verbreitet haben.
Lauterbach empfiehlt die vielerorts geltenden 1,50 Meter Abstand zwischen den Zuschauersitzen im Kinosaal. Nach Meinung der Kinobranche würde das allerdings keinen auch nur annähernd rentablen Kinobetrieb zulassen.
Dann müssen aus meiner Sicht die Preise etwas nach oben angepasst werden, denn ich glaube, dass die Menschen, die jetzt ins Kino gehen wollen, die das Kino vermissen, dass sie auch bereit sind, etwas mehr zu zahlen, wenn gesichert ist, dass sie sich nicht infizieren. Und wir brauchen auch entsprechende Unterstützung der Kinos.
Eine Maskenpflicht auf dem Kinositz gilt nur in Niedersachsen und Bayern. Dort darf sie aber für den Verzehr abgenommen werden. In Thüringen wiederum hat jede Stadt eigene Regeln.
Die Thüringer Landesregierung hat so ein bisschen die Verantwortung an die einzelnen Gesundheitsämter abgegeben und die halten sich jetzt ziemlich nah an die härtesten Regelungen, die es so gibt, nämlich 1,50 Meter Abstand. Wenigstens dürfen unsere Gäste ihre Masken, wenn sie dann sitzen, absetzen. Das ist ganz gut. Kontaktverfolgung müssen wir einhalten.
Meint Christian Pfeil, der unter anderem das Metropolkino in Gera betreibt. Er will trotz der Abstandsregeln am 2. Juli öffnen.
Die Leute waren so loyal. Die Leute haben Geld gespendet, Gutscheine gekauft, wie wahnsinnig. Und ich will denen natürlich auch zeigen, hallo, ich bin wieder da.
Karl Lauterbach hatte sich bundeseinheitliche Empfehlungen für die Kinos gewünscht, aber das ließ sich nicht realisieren, betont der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer.
Die Kinoverbände haben Muster für Hygienekonzepte für die Kinos entwickelt. Tatsächlich ist jetzt durch die unterschiedlichen Regularien der Länder es nicht einfach, das identisch zu gestalten. Das heißt, am Schluss werden die Kinos von den lokalen Gesundheitsämtern nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Regeln geprüft. Wir versuchen mit den Ländern im nächsten Schritt, dass man da zu einer Vereinheitlichung kommt.
Anders als Lauterbach befürwortet Breuer eine Regelung ohne 1,50 Meter Abstand. Aber was bedeutet das alles für Menschen aus Risikogruppen? Lauterbach rät ihnen nicht generell vom Kinobesuch ab.
Ich würde allerdings ein Kino aussuchen, wo die Sicherheitsbedingungen gut sind. Und ich würde eine Maske tragen. Maske tragen, Abstand halten, nicht in die Vorstellungen gehen, die voll besucht sind. Und wenn ich wirklich Risikofaktoren hätte, würde ich mir auch überlegen, ob ich mir den gleichen Film dann nicht zu Hause das anschaue.
Auch der Virologe Martin Stürmer rät nicht vom Kinobesuch ab. Er glaubt auch nicht, dass Kinos zur Verbreitung der Pandemie beitragen.
Es gibt andere Situationen, die wir als Hotspots kennengelernt haben. Das war im Prinzip der Gottesdienst in geschlossenen Räumen mit Verzicht auf die Maske, mit gegebenenfalls auch Gesang oder Familienfeiern. Das sind alles natürlich Situationen, die sich jetzt vom Kinobesuch eher unterscheiden würden. Also sprich, wenn dort im Kino tatsächlich mit Abstand und Maske gesessen und der Film geguckt wird, sehe ich das nicht als signifikanten Beitrag zur Verbreitung des Virus.
Auch Menschen aus Risikogruppen könnten ins Kino gehen, sollten aber auf dem Sitz Maske tragen, mit 1,50 Meter Abstand sitzen und auf Verzehr verzichten.
Es ist natürlich so, dass das Risiko relativ gering sein dürfte, sich unter dem genannten hygienischen Konzept im Kino zu infizieren. Und insofern besteht natürlich durchaus auch die Möglichkeit, auch für Risikogruppen mal das Kino zu besuchen. Ich würde es halt auf ein Minimum beschränken. Das ist so die Empfehlung.
Auf die Frage, ob es bei einer zweiten Corona-Welle nochmals zum Lockdown mit Kinoschließungen kommt, antwortet Lauterbach.
Also ich glaube nicht, dass wir nochmal einen vollständigen Lockdown machen werden. Und ich glaube nicht, dass eine zweite Welle die Größe der ersten Welle im Ansatz auch nur erreichen wird. Von daher ist da die schnelle Antwort zum Glück nicht.
Nachdem wir geklärt haben, wie riskant ein Gang ins Kino derzeit ist, wollen wir uns mit den Filmen beschäftigen, die uns ins Kino locken wollen. Da wäre zum Beispiel Sunburned, der deutsch-schwedischen Regisseurin Carolina Helsgård. Darin erzählt sie von einem Familienurlaub an der spanischen Mittelmeerküste.
Hello, miss.
No, thanks.
What's your name?
Claire.
Claire. Where are you from?
England. Holland. Germany.
Oh, German. Guten Tag.
Während die große Schwester und die Mutter der 13 Jahre alten Claire im All-Inclusive-Hotel feiern, lernt das Mädchen am Strand den gleichaltrigen Flüchtling Amram kennen. Eine Freundschaft, die durchaus politische Züge annimmt. Vor der Sendung konnte ich mit Carolina Helsgård über ihren Film sprechen. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, vielen Dank.
Der Film hatte ja seine Premiere beim Max-Ophüls-Preis-Festival im Januar, war das. Jetzt nach diesem Corona-Lockdown ist er einer der ersten Filme, der diese Kinosaison eröffnet. Beschäftigt Sie das eigentlich, dass der Film jetzt in die Kinos kommt, zu so einer anderen Zeit?
Also wir wollten ja eigentlich im April schon starten, aber ich finde jetzt diese zwei Monate nicht so gravierend. Also ich freue mich eher im Allgemeinen, dass die Gesellschaft jetzt wieder, also dass wir uns mehr und mehr öffnen und dass wir alle ins Kino gehen können und dass ganz viele Filme jetzt hoffentlich auch rauskommen.
Sprechen wir über Sunburned, der uns ja auch so eine gewisse Art in die Sommerzeit führt. In Ihrem letzten Film haben Sie sich ja mit einer Zombie-Invasion in Mitteldeutschland beschäftigt. Jetzt blicken Sie auf den Umgang von Europa mit Migration aus der intimen Sicht, ja, einer 13-Jährigen, müsste man sagen. Wie ist denn die Geschichte von Sunburned entstanden?
Genau, also Sunburned hat tatsächlich sehr lange gedauert zu machen. Also ich beschäftige mich mit dem Film seit fast 10 Jahren. Der Film basiert sich auch auf autobiografischen Elementen. Also es handelt auch von meiner eigenen Familie und von der Beziehung vor allem zu meiner Schwester. Und es war mir aber auch wichtig, einige so gesellschaftliche Elemente reinzubringen in den Film, die ich immer auch, also seit Ewigkeiten eigentlich beobachtet habe. Zum Beispiel die Ungleichheit in Europa und dass viele Migranten hier eigentlich keine Chance haben, ein normales oder schönes Leben zu führen, sondern die stecken hier irgendwie fest in so einer Art von Schwebezustand. Also die können auch nicht zurück, aber die können hier auch, also die kommen hier auch nicht voran. Die können sich nicht normal entwickeln und produktiv werden, weil die einfach auch illegal sind.
Es ist ja ganz interessant, dass diese Familie macht ja Urlaub am Strand in Spanien. Es ist Sommer, also so wie jetzt viele Familien das vielleicht ja auch machen können oder wollen. Also Sie sagen, der Zugriff auf den Film war zunächst ein persönlicher. Sie hat interessiert, wie die Schwestern miteinander umgehen. Es ist ja eine Familie, aber wir sind vor allem bei den Jugendlichen, Teenagerinnen, bei den Kindern. Was hat Ihnen an dieser Dynamik denn besonders gefallen? Was wollten Sie zeigen, wie die Schwestern miteinander umgehen?
Naja, es geht ja natürlich um diese so, also es ist vielleicht auch so eine typische Geschwisterbeziehung, aber es geht ja um Macht und es geht um Spiele. Und in dem Film wird auch sehr viel gespielt. Und die ältere Schwester ist ja nicht unbedingt sehr nett zu ihrer jüngeren Schwester, ja. Also nimmt sie auch nicht so wahr, würde ich sagen. Nee, aber diese Zwischentöne und diese Ambivalenz zwischen zwei Geschwistern, das hat mich auch in anderen Filmen schon beschäftigt. Also ich habe einen Kurzfilm gemacht, Hunger, in 2009. Und da geht es auch um so eine ein bisschen so schwierige Geschwisterbeziehung, wo man einerseits sehr abhängig ist, aber andererseits sich auch gegenseitig quält. Ich finde die Mischung sehr spannend.
Wenn Claire nicht mehr so richtig zu ihrer älteren Schwester durchkommt, geht sie an den Strand und trifft auf den Strandverkäufer Amram, einen Junge, der aus dem Senegal nach Spanien gekommen ist. Und diese beiden Kinder, die freunden sich sehr schnell an. Das dauert ja gar nicht lange. Die finden sich beide sympathisch, freuen sich an. Diese Annäherung zwischen diesen beiden, ist das so eine Art kleine Utopie, dass es dann doch irgendwie geht, Europa und Afrika zum Beispiel?
Also ich finde es schön, dass du das so optimistisch siehst. Also ich habe es eher...
Ist aber falsch, oder?
Ich komme ja aus Schweden, bin vielleicht so ein bisschen pessimistischer. Also für mich ist die Beziehung auch tatsächlich, es geht, das ist ein Tauschverhältnis. Also es geht, also klar fühlt sich alleine. Amram gibt ihr irgendwas, was sie von den Eltern oder von, ja, von der Schwester nicht bekommt. Also Aufmerksamkeit und ja, sie spielt ja auch mit Amram. Also die ist ja ihm sehr offen gegenüber und sie kann ja auch mit Amram auf eine Weise immer noch Kind sein, was ich ganz schön finde. Aber es gibt vielleicht auch so einen Teil von Claire, der Amram ausnutzt, würde ich sagen, mindestens am Anfang. Und ich würde auch sagen, dass Amram Claire auf gewisse Weise auch ausnutzt, weil er fragt ja ständig um Geld und ja, es ist ein Tausch.
Aber die beiden nehmen das nicht politisch wahr. Es ist wie Kinder nun mal sind, die man will was, man hilft oder hilft nicht.
Genau, also und irgendwann entwickelt sich auch die Freundschaft und wird ja auch, entsteht ja auch was Schönes daraus. Nur Claire ist ziemlich unfähig, also sie kann Amram eigentlich auch nicht helfen. Sie ist immer noch ein Kind und sie weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollte, mit seiner prekären Situation.
Also. Das, was ich als Utopie gesehen habe und Sie sagen, Sie sind Schwedin, also vielleicht pessimistisch, liegt es daran, liegt der Pessimismus darin, dass es eben diese zwei Kinder sind, die miteinander dann doch ganz gut klarkommen und Sie das mit zwei Erwachsenen so nicht hätten zeigen können, wollen?
Es ist ein strukturelles Problem, wie wir mit Migranten aus Afrika umgehen. Das ist ein politisches Problem, also könnte man auf eine politische Ebene auch ganz, also ich würde nicht sagen einfach, aber man könnte es lösen. Zum Beispiel könnte man die Migranten erlauben, hier zu studieren, ohne hohe Studiengebühren zu zahlen. Und es könnte einfacher sein, einfach so ein Arbeitserlaubnis zu bekommen, damit dass die nicht illegal in diesen Obstindustrien arbeiten müssen. Also die sind ja fast wie Sklaven.
Es wirkt ja auch so ein bisschen, als würden die Kinder zu ihren Eltern gar nicht mehr durchdringen. Als würden die Eltern die Kinder irgendwie ablegen. Man hat halt Urlaub, das Hotel ist groß, es gibt einen Strand, nervt mich nicht. Das ist eine Zerrissenheit zwischen diesen beiden Generationen, auf die Sie direkt hinweisen wollten? Oder ist es zufällig an der Arbeit an den Figuren entstanden?
Nee, also ich hoffe, meine Eltern werden jetzt nicht böse auf mich. Aber ich habe es tatsächlich auch immer so erlebt. Ich glaube, es geht, also wenn man als Tourist irgendwo hinfährt, dann will man sich ja auch entspannen und sich amüsieren. Vor allem in solche, so, das ist ja wie so Club Med, also das ist ja schon so ein Club, wo die Kinder eigentlich, sie sind ja also an verschiedenen Aktivitäten beteiligt und die Eltern müssen sich ja eigentlich nicht immer kümmern. So, das war für mich immer so eine, ja, das war die Realität, also schon damals.
Ich meine, es stellt sich auch so ein bisschen so eine moralische Frage, jetzt gar nicht so sehr zwischen den Generationen, sondern die Frage, Urlaub am Mittelmeer ist nicht, also es ist schwer zu sagen, ich liege am Strand eines Wassers, das von vielen so als Massengrab bezeichnet wird. Also man kann ja nicht wirklich Urlaub von der Welt machen, man ist immer da. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der Film das auch zumindest auslotet, was es bedeutet, einfach mal so Urlaub zu machen in Spanien.
Ja, also ich weiß nur, wie es mir ging, als ich das Mittelmeer angeguckt habe, also auch also schon 2015, 2016, dass ich, also man kann sich ja vielleicht nicht, also man kann sich davon nicht loslösen, dass viele Menschen gestorben sind und immer noch sterben. Das Wasser ist jetzt, ich würde sagen, fast geladen mit Tod. Und es ist ja leider so, dass so viele Menschenleben immer noch verloren gehen. Und das wollte ich auf jeden Fall ziemlich subtil auch in dem Film ansprechen. Deswegen hatte ich auch die Farbe Blau ausgewählt zum Beispiel. Es gibt so eine gewisse Melancholie in dem Film, weil es geht um zwei Sachen. Also Claires Kindheit, die jetzt so verloren gegangen ist, aber auch um diese Menschenleben, also die, wo viele gar keine Chance hatten.
Sie sind aber nicht wütend, sie klagen nicht an. Ich weiß gar nicht, ist vielleicht der Film das falsche Medium, wo man das macht? Weil sie gucken und beobachten ja ganz genau und sie sind ja eher bei ganz nur gewöhnlichen Menschen. Ne? Die Politik findet nicht wirklich statt. Wir sehen nur die Effekte der Politik.
Nee, ich glaube, ich bin eher traurig, weil das Problem Migration überhaupt nichts Neues ist. Und es hat in 2015 kulminiert und alle wurden dann ein bisschen satt davon und so, von dem Thema. Aber ich habe sowas seit 10, 20 Jahren beobachtet. Also das wird immer wieder, es wird immer wieder weitergehen, wenn wir nichts machen auf eine politische Ebene. Das meinte ich vor. Aber vielleicht sollte ich wütender sein.
Vielleicht ist das schwedische wütend Verhalten. Den Effekt kann man jetzt selber nachprüfen. Auf der großen Leinwand endlich Sunburn von Carolina Hellskirt kommt in die Kinos, vielleicht auch Open-Air-Kinos. Ab dem 2. Juli können sich alle davon selbst überzeugen. Die Regisseurin war unser Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Ihr beide seid euch echt ähnlich. Ihr liebt das Boxen, aber vom Business habt ihr keinen blassen Schimmer.
Wenn es 1 zu 1000 steht, das ist deine zweite Chance. Und wenn du die willst, dann bin ich für dich da.
Ein Ausschnitt aus Gypsy Queen, einer der Spielfilme, die zurzeit neu in den deutschen Kinos erscheinen. Es geht darin um Ali, eine alleinerziehende Mutter, eine Roma. Ali wurde von ihrer Familie verstoßen und schlägt sich eher schlecht durch den Alltag. Aber ihr Boxtalent könnte ihr dabei helfen, sich aus ihrem Dasein am Rande der Gesellschaft zu befreien. Regisseur ist der deutsch-österreichische Filmemacher Hüseyin Tabak. Und ich konnte ihn vor der Sendung in München telefonisch erreichen. Er dreht gerade wieder unter Corona-Bedingungen. Ich wollte eingangs von ihm wissen, was den Regisseure immer wieder so sehr am Boxen interessiert. Denn der Boxfilm, das ist ja mittlerweile so eine Art Genre geworden.
Ich glaube, Regisseure und Regisseurinnen sind mögen, wenn ihre Figuren körperlichen Grenzen ausgesetzt sind, wo sie an ihre Grenzen wirklich gehen müssen. Und das hat ja auch meistens nicht nur was mit der Physik zu tun, sondern auch mit einem psychologischen Background, weil man immer eine Geschichte in einen Kampf mitträgt. Man hat immer auch auf den Schultern nicht nur den Gegner vor sich stehen, sondern man hat auch immer meistens irgendwie eigenen Schicksalsschlag oder eigene Dämonen, die man auch besiegen muss. Und das macht das Boxen immer so metaphorisch für das eigene Leben, den man führt.
Das sind ja so Underdog-Geschichten und auch Ali in ihrem Film ist ja ein Underdog. Wie haben Sie die Geschichte von der alleinerziehenden Roma-Frau entwickelt, die plötzlich zur Boxkämpferin wird?
Ich hatte schon über Jahre hinweg eine Idee von einem Boxer, also von einem Mann, der für Geld Sparring macht und einen auf die Fresse kriegt. Und an einem Punkt habe ich mal gedacht, was wäre denn, wenn es eine Frau wäre? Und dann hat es schon angefangen zu kribbeln irgendwie, das wurde spannender. Und dann war es irgendwann eine Mutter und dann habe ich natürlich recherchiert und auch viele Mütter gefunden im Netz, die auch Boxerinnen sind und also meistens auch alleinstehend halt auch. Und das war auch so eine Zeit, wo ich viel Roma-Musik gehört habe und dann habe ich einfach die Frage gestellt, was wäre, wenn eine Roma allein in der Mutter wäre. Und da war die Geschichte wie so ein Blitzschlag sofort in meinem Kopf halt.
Der Film ist ja auch sehr stark gekennzeichnet von einem guten Gespür für die Umgebung, in der er spielt. Also Hamburg, der Kiez in St. Pauli, der sehr bekannte und berüchtigte Laden, die Ritze. Es wirkt ein wenig so, als würden Sie all diese ja zum Teil auch schummrigen Ecken sehr gut kennen.
Ich habe tatsächlich mal fast 5, 6 Monate in Hamburg gleich um die Ecke von der Ritze einen Film geschnitten und ich bin immer nach dem Schnitt bin ich einfach in die Ritze gegangen und habe 1, 2 Stunden den Boxern dazugeschaut. Und es waren natürlich ganz interessante Typen dort. Das waren Zuhälter natürlich, das waren auch Profiboxer dabei, aber auch Studenten. Also es war so ein richtiger Mix, der da immer trainiert hat. Und irgendwann wird man auch eins mit dem Ort. Also man gewöhnt sich an den Geruch, an die Sachen, die sie da anziehen, wie sie sich da bewegen und was für Regeln sie da haben. Und das habe ich im Grunde auch natürlich mit in das Buch einfließen lassen. Und für mich war ganz klar, dass die Ritze ein zentraler Punkt der Geschichte werden musste, weil es ein Ort ist, wo eigentlich nie, ich sag mal, eine Roma-Frau und ein alter Hamburger irgendwie zusammenkommen würden. Und das macht aber halt immer eine Geschichte so interessant halt, wenn etwas Unerwartetes passiert. Und das passiert eigentlich in diesem Film regelmäßig.
Alina Serban spielt die Ali. Sie ist eine in Rumänien sehr bekannte Schauspielerin, auch Roma-Aktivistin. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Eine sehr interessante Karriere jedenfalls. Wie haben Sie als Hauptdarstellerin gewonnen? Und vor allem, wie ist die Geschichte? Denn wir kennen Schauspieler, die sich auf solche physischen Rollen vorbereiten. Die gehen ja gerne mal lange in so eine Art physisches Bootcamp.
Für mich war ganz klar, dass ich eine Roma-Schauspielerin haben musste, die auch Roma kann, Romanisch kann halt. Und da haben wir uns schon eigentlich, wir haben schon 2 Jahre vor dem Dreh angefangen zu casten, weil wir dachten, es wird wahrscheinlich eine Laiendarstellerin. und haben schon so Streetcastings gemacht. Gleichzeitig aber wollte ich natürlich alle Schauspielerinnen, die Roma sind, mir anschauen. Das waren wirklich in ganz Europa so eine Handvoll. Ich glaube so 10 bis 12 oder so. Und Alina war tatsächlich die erste, die dann bei mir war. Ich habe mit ihr geskypt und habe ihr die Geschichte erzählt. Und sie war natürlich am Anfang misstrauisch, weil Gypsy Queen hat sich für sie mehr so wie ein Klischee besetzter Film, wo es, weiß ich nicht, um Musik geht, um eine tanzende Frau, die total hübsch ist oder keine Ahnung, sowas hat sie sich im Kopf vorgestellt. Und als ich ihr die Geschichte dann erzählt habe und ich konnte ihre Reaktion tatsächlich dann sehen, halt, hat sie angefangen zu weinen und hat gesagt, dass sehr viel von ihrem eigenen Leben so hineingehen in diesen Film. Ja, und dann habe ich sie auch sofort 3 Tage zu mir holen lassen und ich habe sie auf Herz und Nieren dann getestet. Also wir haben dann nicht nur 10 gemacht, sondern wir haben bei einem österreichischen Box-Europameister Probetraining gemacht. Ich wollte einfach, dass er mal uns sagt, was er denkt, wie fit sie ist. Und dann hat er angefangen zu lachen und gesagt, ja, du hast mich verarscht, das ist eine Boxerin. Du hast mir eine Boxerin gebracht, keine Schauspielerin. Bei Alina, schon, als sie schon zu mir kam, sehr körperlich war. Sie macht ganz lange den brasilianischen Tanz Capoeira, wo du eine extrem gute Körperbeherrschung haben musst. Das heißt, sie weiß schon halt, wie man mit dem Körper dann auch in Extreme gehen kann. Und 4, 5 Monate vor dem Dreh hat sie losgelegt wie der Teufel. Ne? Die hat 5 Tage die Woche trainiert in Hamburg. Die hat 2 verschiedene Boxtrainer gehabt. Also ein Boxtrainer aus Hamburg und eine Boxtrainerin. Das war auch ihre Endgegnerin, die Maria Lindberg. Die hat sie auch trainiert und die war, ich sag mal, wie eine Maschine, ne?
Herr Tabak, ich erreiche Sie ja gerade bei Dreharbeiten. Jetzt nach dem Lockdown gehören Sie zu den Regisseuren, die schon arbeiten können. Sind das nun für Sie ganz andere Bedingungen am Set als noch vorher, als Sie Gypsy Queen gemacht haben?
Ja, es sind natürlich andere Bedingungen jetzt für diese Dreharbeiten. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen, extreme. Also ich bin in absoluter Quarantäne und die Schauspieler. Und wir werden jede Woche getestet. Es ist natürlich ein bisschen langsamer, aber ich muss auch sagen, es ist viel konzentrierter. Es wird nicht mehr so viel, also man ist viel fokussierter auf Sachen. Es ist viel ruhiger am Set. Und für die Schauspieler ist es natürlich ein Traum. Dann hat man wirklich, es ist alles super vorbereitet und man kommt dahin und es ist alles wirklich sehr fokussiert auf die Szenen. Und jeder ist total glücklich, dass wir jetzt drehen dürfen. Und alle laufen da mit Mund und Nasen, also Schutzmasken rum. Und außer den Schauspielern und mir, weil wir dann in so einer extremen Quarantäne sind. Also ich habe auch momentan in München nur meine Wohnung und die Arbeit hier. Sonst darf ich auch niemanden sehen. Genau, und das macht schon irgendwie intimer, würde ich sagen fast. Also man muss auch versuchen, in so einer Situation das Beste rauszuziehen.
Dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg bei den Dreharbeiten zum neuen Film. Bis dahin haben wir natürlich Ihren aktuellen Film Gypsy Queen in den deutschen Kinos. Hüseyin Tabak, der Regisseur, war unser Gast. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, vielen Dank.
Und der Boxfilm wird uns noch am Ende der Sendung beschäftigen in unserer Top-5-Kolumne. Wie heikel die Frage der Kinoöffnung international ist, konnte man diese Woche sehen, als das US-Studio Warner Brothers den Kinostart von Christopher Nolans heiß erwartetem Tenet zum 2. Mal bereits verschoben hat. Zu unsicher ist die Lage in Amerika, aber auch Europa sollte für so einen Blockbuster möglichst viele Kinoländer am Start haben, die ihren Betrieb wieder aufgenommen haben. Auch Frankreich, Kinonation Nummer 1 in Europa, dort geht es ja langsam los. Bislang musste ja alles Filmische abgesagt werden. Auch die Filmfestspiele von Cannes, diese Woche aber fand ein wichtiger Teil des Festivals virtuell statt, der Filmmarkt. Jörg Taschmann, der sonst viel live im Markt unterwegs ist, also vor Ort ist, saß in den letzten Tagen also sehr häufig im Computer, ist jetzt zu mir ins Studio gekommen. Jörg, zunächst einmal die Frage, wie funktioniert eigentlich der Markt, wenn du ihn nicht virtuell besuchst, also in Cannes, da in dem Keller unterwegs bist?
Also es gibt einmal so Vorführräume auf diesem Markt selber, das muss man sich wie so eine Messe vorstellen, die sind nicht besonders schön, da passen streckenweise auch nur 20, 30 Leute rein und wenn ein Titel dann wirklich populär ist, ja, dann musst du dich da auch anstellen, damit du reinkommst, dann gibt es so ein Hierarchiesystem, es gibt VIPs und Nicht-VIPs und Zugang dazu haben eben Verleiher oder zum Beispiel aber auch Festivalorganisatoren, die dann natürlich gucken, was möchte ich hier auf meinem Festival zeigen, es gibt aber auch ein paar Kinos in Cannes und da laufen dann abends läuft dann immer ein Film aus dem Wettbewerb in einem großen Olympiakino, wo, glaube ich, 400-500 Leute reingehen. Da musst du dann 2 Stunden dich manchmal vorher anstellen, damit du noch reinkommst, weil es da keine Hierarchie mehr gibt. Da werden dann alle gleich behandelt.
Auf dem Markt wird ja gehandelt. Also zum einen bestimmtes Programm, das Cannes zeigt, aber nicht nur, oder?
Der Markt ist immer, das ist immer ganz interessant, weil wenn wir über Cannes reden, dann reden wir meistens ja immer nur über den Wettbewerb, ja, ja, über die Filme, die in dem Moment laufen. Und das Interessante an diesem Filmmarkt in Cannes ist, viele Studios warten einfach darauf, irgendwelche Deals bekannt zu geben von Filmen, die mit Cannes eigentlich gar nichts zu tun haben, mhm, die da gar nicht laufen, gar nicht gezeigt werden, aber die irgendwie wichtig sind für den Kinomarkt. Und das war in diesem Jahr zum Beispiel ein Film mit Will Smith. Der ist sehr, sehr gehypt worden, weil da geht es eben darum, dass er, Will Smith, einen entflohenen Sklaven spielt, der sich kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg durchschlägt, vom Süden in den Norden und dann bei der Nordarmee dann gegen den Süden kämpft. Und das ist, der ist wohl wirklich, da sind achtstellige Millionensummen wohl, wow, angeblich abgerufen worden, um das Ding zu verkaufen. Also das ist aber ein Titel, der in diesen 56, die Cannes dann als gelabelt hat, als das ist Cannes, der da gar keine Rolle spielt.
Jetzt fand der Marché, wie gesagt, virtuell statt, online. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das war relativ gut organisiert. Also man konnte praktisch in die Kinos, in die man sonst auch gegangen ist, zu festen Uhrzeiten, okay, also was weiß ich, ab 9.30 Uhr, das ging dann bis 18 Uhr, dann konnte ich mir einen Film aussuchen und den habe ich dann angeklickt und dann durfte ich den auch sehen. Das hatte den großen Vorteil, dass ich nicht mehr Schlange stehen musste, dass ich sicher war, ich kann diesen Film sehen, wenn es denn technisch funktioniert. Das hat aber größtenteils technisch ganz gut funktioniert. Also diese technische Sache war gelungen. Der Nachteil natürlich dieser Art von virtuellem Gucken ist, man ist ja viel schneller abgelenkt. Das ist ja ein Unterschied, ob ich mich in Cannes befinde, zwar auch unter suboptimalen Bedingungen streckenweise im Film, aber doch in einem Kino in mehr oder weniger abgedunkelten Raum schaue oder ob ich dann doch hier irgendwie in Berlin, dann gibt es ein strahltes Licht, dann musst du irgendwie dunkel machen und dann bist du ja doch irgendwie im Homeoffice und das Telefon klingelt, das hast du dann nicht ausgemacht in Cannes. Also du bist einfach so doll abgelenkt und dann gibt es eben Filme, gerade die Filme, die ruhig sind. Ich habe einen Film von Šarūnas Bartas gesehen, dem litauischen Regisseur, der spielt 1948. Da geht es um Partisanen, die gegen die Rote Armee gekämpft haben, gegen die neue Sowjetmacht. Und Šarūnas Bartas ist so ein Arthouse-Regisseur, der sehr langsam erzählt, sehr bedächtig erzählt und alles auch sehr dunkel. Und da hat man einfach nicht die Geduld für sowas auf dem Bildschirm zu sehen. Also das ist dann wiederum der große Nachteil.
Stellt sich ja die Frage, ob so ein virtueller Markt auch eine Art Zukunft sein könnte. Fehlten dir denn auch dann die persönlichen Kontakte mit den Kollegen aus dem Ausland, den Verleihern?
Ich habe mit Verleihern auch geredet. Also es gab hier in Berlin, das war eine ganz gute Idee, da hat ein Verleiher so ein kleines Branchentreffen organisiert, um zu sagen, wir setzen dem virtuell mal was Analoges entgegen. Da habe ich mich mit einigen so ein bisschen unterhalten und der Tenor war eigentlich, ist ja gut und schön, dass es das gibt, aber es ersetzt einfach nicht die persönlichen Kontakte. Um ein Beispiel zu geben, in Cannes ist es ja wirklich so, wenn ich dann da eine Stunde stehe, um in einen Film reinzukommen, dann sieht man Kollegen, dann trifft man sich, ja, man tauscht sich aus über Filme und dann ist immerhin so viel Solidarität unter einigen deutschen Verleihern, dass die sagen, also ich habe jetzt Film A gesehen, von dem und dem französischen Regisseur, passt nicht in unser Portfolio, aber für dich wäre das eigentlich was.
Ah, ja.
Und so spricht man sich da eben ab und das gibt's, das gibt es natürlich überhaupt nicht mehr. Dieses Miteinander reden, hast du den gesehen, hast du den gesehen, das fehlt. Und ich glaube, nach all diesem Lockdown und all diesen virtuellen Konferenzen, ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen genug davon. Und Cannes ist auch ein Markt und ja auch eine Stadt dann, die lebt auch eben von dem ganzen Drumherum. Von den Cafés, von den ganzen Deals, die da eben auch streckenweise gemacht werden, das kann ein virtueller Markt nicht ersetzen.
Es bestätigt sich also vielleicht so ein bisschen der Spruch, Films Business is People's Business. Man braucht also doch die Menschen, Jörg. Lass uns dann doch über die Filme sprechen. Du hast zum Beispiel Šarūnas Bartas Werk In the Dusk schon erwähnt. Worauf kann man dich denn sonst noch freuen? Was hast du gesehen? Erzähl.
Also ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte erwartet, dass von diesen 56, zum Beispiel der neue François Ozon war ja dabei oder so, da hatte ich mir irgendwie erwartet, dass da ein bisschen mehr von gezeigt werden. Da haben sie sich aber sehr mit zurückgehalten. Ich glaube, die haben auch Angst vor Piraterie und vor sonstigen Dingen gehabt. Also es ist nicht so, dass da keiner lief, aber eher so die unattraktiveren Titel, würde ich jetzt mal ein bisschen plakativ sagen. Insofern war das irgendwie so ein bisschen Try and Error. Man hat irgendwo mal reingeguckt. Ich habe zum Beispiel einen Film gesehen, der nannte sich Salvador, spielt 1985 in Bolivien und da geht es einfach darum, dass so ein Schneider, so Mitte 40, verliebt sich so ein bisschen in die Frau, die den Aufzug immer zu bedienen hat, die eine alleinerziehende Mutter ist und man erfährt über so eine etwas spröde erzählte Liebesgeschichte auch ein bisschen was über Bolivien, was da 1985 politisch abgelaufen ist, dass es eben den Kampf gab der linken Guerilla gegen eine doch sehr rechte, autoritäre Regierung, das hat den Alltag der Leute bestimmt. Das sind so kleine Filme, die vielleicht durchaus auch eine Chance haben, mal im Kino gezeigt zu werden. Das sind so die Entdeckungen, die man dann natürlich auf so einem Markt auch machen kann. Ansonsten bin ich ja immer sehr interessiert an russischen Blockbustern. Ja. Und da gab es doch so einiges. Ich habe ja, da gibt's, war leider nur der Trailer fertig. Die Russen haben einen eigenen Tschernobyl-Film gedreht. Ah, ja. Und der sieht sehr interessant aus. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wird. Da habe ich auch einen Film gesehen, der heißt Strelzow. Da geht es um einen sowjetischen Fußballspieler, der sowjetische Pelé war. Und der durch gewisse Machenschaften auch mal kurz 6 Jahre im Gulag war und dann wieder ein Comeback gefeiert hat. Also das sind so Sachen, die finde ich dann schon spannend. Und gerade so eine russischen Blockbuster, die sind ja dann in Deutschland streckenweise auch mindestens auf DVD oder Blu-ray irgendwann in 1-2 Jahren erhältlich.
Dann freuen wir uns auf die Titel. Jörg Taschmann hat sich eine Woche lang auf dem virtuellen Filmmarkt in Cannes, aber in Berlin dann auch für uns herumgeschlagen. Vielen Dank, Jörg.
Sehr gern.
Während die meisten Autorenfilme dieses Jahr eher eine Art Online-Festival-Auswertung bekommen, hatte Christian Petzold mit Undine auf der Berlinale noch den Luxus einer klassischen Publikumspremiere und wurde dann mit dem Silbernen Bären an Paula Bär von der internationalen Jury sogar ausgezeichnet.
Mach die Augen nochmal zu.
Hm? Warum?
Augen zu. Wie lange sitzen wir schon hier?
3 Minuten? Mm-mm. 5 Minuten? Mm-mm. Ich liebe dich. 10 Minuten?
Paula Bär spielt in diesem Film das mythische Wasserwesen Undine, die sich im heutigen Berlin in einen Industrietaucher verliebt. Aber die Regeln der Mythologie und der modernen Liebe lassen das Paar das Glück verpassen. Christian Petzold hat uns im Februar vor der Weltpremiere des Films besucht und Susanne Burg und ich wollten damals von ihm wissen, was interessiert ihn denn an diesem uralten Mythos der Undine?
Naja, ich habe den Kindern ja sehr viele Märchen vorgelesen, als sie klein waren. Kleine Meerjungfrau, damit hat das begonnen, dann fiel mir die Undine wieder ein. Und natürlich hat das auch damit was zu tun, Regisseure, Schauspielerinnen, Musen, männliche Projektion, Vertigo, Kim Novak, all das Zeug kommt da einem in den Sinn. Und dann las ich Ingeborg Bachmanns Novelle Undine geht. Und in diesem Moment war plötzlich die Undine nicht mehr die Fantasie eines Mannes, eines einsamen und begehrenden Mannes, sondern sie selber schaute auf die Welt. Und von diesem Moment an wusste ich, das ist eine Position, aus der ich einen Film machen könnte.
Ingeborg Bachmann nutzt ja diese Annäherung, Sie haben es schon beschrieben, auch um die Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Mann und Frau nochmal anders zu reflektieren. Es geht ja in Ihrem Film auch um eine Frau, also Undine, die sich einen Freund hat, aber dann einen anderen Mann verliebt, in einen Industrietaucher. Aber auch diese Liebe gerät ja immer wieder an neue Kommunikationsgrenzen. Also Sie loten auch diese Kommunikationsfrage aus.
Nein, das ist ja so. Im Mythos ist ja so, ein Mann, der eine Frau liebt und nicht zurückgeliebt wird. Ja, und verzweifelt ist und wie Werther mit dem Selbstmord spielt, mit dem Selbstmordgedanken. Dieser Mann hat die Möglichkeit, an einen Waldsee zu gehen und die Undine zu rufen. Und die kommt dann nackt und wunderschön aus dem Wasser und er nimmt sie mit. Ja, und der Vertrag ist, er darf sie nie verlassen. Ne? Und er sagt, warum soll ich dich verlassen? So was Schönes wird mir nie wieder passieren. Aber dadurch, dass er jetzt eine schöne Frau an seiner Seite hat, wird er begehrenswert wieder für die Erstgeliebte und heiratet die Erstgeliebte und deshalb muss Undine ihn töten. Das ist die Vertragserfüllung. Und das ist etwas, was mir immer gefällt, weil bei dem Fouquet dieser Satz erscheint, sie kommt ja nachts in das Hochzeitsgemach, die Undine, nackt in einer Blase aus Wasser und zieht den Mann in diese Blase hinein, was ja ein tolles Bild ist, bis er ertrunken ist und dann fällt das Wasser von ihr ab und sie geht nackt durch das Schloss und die Diener laufen ihr entgegen und sagen, was ist los? Und sie sagt immer nur denselben Satz, ich habe ihn tot geweint. Und das ist, wenn diese Undine, ne, wie bei Ingeborg Bachmann, ne, die schon mit dem Satz, ich habe ihn tot geweint, schon was ein Subjekt ist, so ein starkes Subjekt wird und sagt, ich lasse mir das alles nicht mehr bieten, aber ich lasse mir auch diesen Fluch und diesen Mythos nicht mehr bieten. Ich werde auch hier nicht mit Wasserblasen durch Schlösser gehen. Plötzlich ein Mann begegnet, in Franz Rogowski, der sie um ihrer selbst willen liebt und nicht aufgrund seiner Einsamkeit und seiner vielleicht Altherrengeilheit, ja? Dass dieser Mann sie liebt, weil sie ihm die Welt erklärt, also Berlin erklärt. Diese Liebe kennt sie nicht und wegen dieser Liebe möchte sie auf der Erde bleiben.
Wasser hat in Ihren Filmen ja immer eine große Rolle gespielt, ob in Jericho oder Jella, das Meer in Transit ja auch. Jetzt sind es die Kanäle und Flüsse Berlins. Was fasziniert Sie als Regisseur am Wasser?
Musste ich jetzt retrospektiv selber drüber nachdenken. Auch der erste Film mit Lina Hoss, da kommt sie am Anfang aus dem Wasser und der Film heißt Toter Mann. Und das ist ja auch, sind ja Männer, Also toter Mann ist ja diese Schwimmbewegung, dass man auf dem Wasser, auf der Wasseroberfläche treibt. Eigentlich glaube ich, dass dieser Zustand, ich kann es mal so erklären, ich habe Agnes Wardas Film letztes Jahr auf der Berlinale gesehen. Und da erzählt sie, dass sie unheimlich gern am Meer denkt, weil dort alle Elemente sind, die Luft, das Wasser und die Erde. Und ich finde, das Kino hält sich gerne an diesen Orten auf, wo die Elemente sich begegnen. Und vielleicht ist das die Antwort, dass ich auch lieber am Meer bin als in den Bergen. Lieber in Marseille als am Obersalzberg.
Aber es ist ja auch in gewisser Hinsicht auch ein Berlin-Film, ne? Und das interessiert Sie auch, der Wiederaufbau lustigerweise des Berliner Stadtschlosses, die ganze Geschichte der Stadt Berlin. Aber was ist es ganz speziell am Humboldt-Forum, was jetzt so stark in den Forum rückt letztendlich?
Ja, es gibt ja immer so einen Ruf nach Heimat und so jetzt durch die blöde AfD und so. Und das habe ich mein Telefon nicht ausgemacht. Das geht mir sowas auf die Nerven. Sowas, ja.
Passiert. Und wollen Sie rangehen?
Ja, das ist, ich mache das mal kurz aus. So. Ich wurde gefragt, was Heimat für mich bedeutet jetzt in mehreren der Interviews. Und mir fiel dann ein, dass ich früher Heimatkunde in der Grundschule hatte. Und wir wussten nichts damit anzufangen. So ähnlich wie man wahrscheinlich auch mit dem Ministerium für Heimat nichts anfangen kann. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich mich daran erinnert, dass in diesem Heimatkunde wir durch unsere Kleinstadt gegangen sind und die Lehrerin uns erklärt hat, warum diese Straße Bleichstraße heißt, was dieser Begriff bedeutet, die Geschichte dieses Gebäudes. Und so habe ich meine eigene Umgebung begriffen. So ähnlich ging es mir in Berlin bei diesen Stadtmodellen, die ausgestellt sind, bei der Diskussion ums Humboldt-Forum, um die Zerstörung der Mauer und des Palast der Republik, also die Zerstörung von Geschichte, den neokapitalistischen Aufbau. Eigentlich war in Berlin ja immer schön, dass alle Sachen, die Geschichte hier nebeneinander liegt. Mhm. Nicht wie in Köln, wo alles weggebombt war und neu gebaut ist, sondern hier war alles, die Wunden des Krieges, die Wunden des Friedens, ja, waren sichtbar nebeneinander. Und jetzt wird das alles einplaniert und jetzt kommt eine junge Frau und die erklärt uns das. Ja? Und das ist für mich Heimatkunde. Okay. Ja?
Stimmt es eigentlich, dass Undine der erste Teil einer Trilogie werden soll, in der sie, so ist es zu lesen, sich der deutschen Romantik zuwenden und nach den Wassergeistern dann sich noch mit den Luft- und Erdgeistern beschäftigen werden?
Das stimmt, aber ich sagte immer, es ist jetzt Beginn einer Trilogie und ich werde jetzt noch weiterarbeiten, um mich selber unter Druck zu setzen. Ich kann nur unter Druck arbeiten, glaube ich, sonst würde ich mich ins Bett legen und muss jetzt also eine Geschichte machen, wo es um Erdgeister geht. Da bin ich jetzt schon dran.
Christian Petzold, Regisseur von Undine, der ab kommendem Donnerstag in Auto, Freiluft und ganz normalen Kinos in ganz Deutschland gesehen werden kann. Die Zensur war für Filmschaffende in der DDR ein ständiger Begleiter. Ende der 1980er Jahre, als das Land schon vor dem politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch stand, lockerten sich jedoch einige Regeln auch in der Kultur. Einige Filmprojekte, die jahrelang nicht genehmigt worden waren, konnten nun doch realisiert werden. Darunter auch einige interessante Jugendfilme. Einer davon erscheint jetzt auf DVD. Biologie von Jörg Voth. Über den Film und andere Jugendfilme der DEFA aus der Wendezeit spreche ich mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Biologie hat einen ungewöhnlichen Titel. Hinter dem Wort steht ein großes Ausrufezeichen. Was sollte denn damit zum Ausdruck gebracht werden?
Ja, das ist interessant. Vielleicht die Wichtigkeit und die Nachdrücklichkeit des Themas. Denn es geht um Umweltschutzfragen in dem Film. Damals ein großes Thema am Ende der DDR, wie man heute weiß. Das war auch sehr viele Umweltgruppen damals gewesen, die sich engagiert haben gegen die Politik. Und so ein bisschen spielt dieser Film auch darauf an, aus der Perspektive eines jungen Mädchens, das sich in einem Naturschutzgebiet engagiert, über ihre Schule, auch über den Biologieunterricht, ein ganz großes Bewusstsein entwickelt für die Umweltschutzprobleme und dann aufbegehrt gegen die Strukturen und gegen die Borniertheit der älteren Generation, die sich so ein bisschen darin widerspiegelt, dass in diesem Naturschutzgebiet auf einmal ein Ferienhaus gebaut wird von einem Direktor aus einem Chemiekombinat, der dort offenbar über gute Kontakte zur Politik verfügt und mitten in diesem Brutgebiet von besonderen Vögeln sich dieses Ferienhaus bauen will. Das ist so die Grundkonstellation des Films. Stefanie Stapenbeck, ganz jung, hat damals ihre erste Hauptrolle in einem Film gespielt. Ja, und der versucht so ein bisschen aus dieser Perspektive des Mädchens heraus halt eben so ein Umweltbewusstsein zu zeigen, das damals eben schon da gewesen ist und was man tatsächlich ja auch ein bisschen als Parallele für das Umweltbewusstsein heute sehen kann.
Ja, genau. Umweltschutz, Klimaschutz vor allem ist heute wieder sehr stark, ja, politisch gefragt, insbesondere bei jungen Menschen. die Fridays for Future-Bewegung nur so als Stichpunkt. Generation Greta sagen wir ja auch gerne. Ist denn Biologie, Ausrufezeichen, noch ein Film für die Jugend von heute, also für die Generation Greta?
Also ich denke, thematisch ist das auf jeden Fall noch ein Film für die Jugend von heute. Die Anknüpfungspunkte haben wir ja eben schon festgestellt, dass sich an den Problemen, so wie dieses Umweltbewusstsein, gar nicht so viel gewandelt hat. Ästhetisch sieht es vielleicht schon ein bisschen schwieriger aus, weil da merkt man dann tatsächlich, dass da 30 Jahre zwischen der Entstehungszeit des Films und heute liegen, obwohl Jörg Voth, der Regisseur, durchaus versucht hat, dort so ein paar neue visuelle Akzente zu setzen und aus den klassischen Erzählkonventionen auszubrechen. Zum Beispiel, wenn er so Computerspielaufnahmen einblendet von Jugendlichen von damals, die vor den ersten, heute natürlich reichlich antiquiert wirkenden Computern sitzen. Oder es gibt auch so ein paar Spielereien mit der Kamera, wenn er die Perspektive dreht, die Kamera mal auf den Kopf stellt. Das sind so Versuche, dem Film so ästhetisch etwas Besonderes zu geben. Allerdings hat sich das natürlich in den letzten 30 Jahren so sehr weiterentwickelt und auch die Sehgewohnheiten haben sich so stark verändert, dass ich sehr neugierig wäre, wie der Film heute tatsächlich noch funktioniert bei einem jugendlichen Publikum. Müsste man tatsächlich vielleicht mal ausprobieren, mit Schulklassen zu schauen, ob die sich da drin noch wiederfinden und wiederentdecken können. Identifikationsmöglichkeiten gibt es in der Hauptfigur sicher auf jeden Fall.
Als Genre, also der Kinder- und Jugendfilm, das hat ja schon eine lange Tradition bei der DEFA gehabt. Was unterscheidet denn die Filme gerade aus der Wendezeit von den früheren DEFA-Jugendfilmen?
Also er ist tatsächlich in einer langen Tradition von Jugendfilmen insofern ganz markant, weil er auch wieder aus der Perspektive von Jugendlichen erzählt, nicht über sie, sondern sie zur Hauptfigur macht und die Kamera auch immer ganz nah bei ihrer Perspektive bleibt. Was auffällt ist, dass diese Jugendfilme aus der Wendezeit, Biologie ist da ja nur einer von vielen, das Ansprechen von Tabus sehr direkt betreiben. Du hattest es am Anfang gesagt, das sind ja alles Filme, die zum Teil schon eine Vorgeschichte haben, die 8 oder 10 Jahre in der Planung waren, immer wieder behindert worden sind, nicht realisiert werden konnten. Bei Biologie war das auch so. Und jetzt war dieses Zeitfenster da, dass man diese Tabuthemen sehr offen ansprechen konnte. Hier ist es der Umweltschutz. In Abschiedsdisco zum Beispiel, einem anderen Film von Rolf Losansky, der mit auf der DVD drauf ist, sind es die Folgen des Braunkohle Abbaus auf bestimmte Dörfer, die aus Jugendperspektive beleuchtet werden. Es gibt viele andere spannende Filme aus diesem Kontext. Verbotene Liebe zum Beispiel von Helmut Juba, wo es um die Liebesbeziehung einer Minderjährigen geht, oder Das Mädchen aus dem Fahrstuhl von Hermann Schoche. Alle so 1989, 90 entstanden in diesem Zeitfenster, wo das auf einmal offen war, wo man diese Probleme ansprechen konnte. Und man merkt diesen Film dann schon im Vergleich zu früheren Jugendfilmen der DEFA an, dass diese Versprechungen einer optimistischen, sozialistischen Zukunft, die irgendwie etwas Besseres bedeuten wird, für die Jugendlichen nicht mehr da sind. Diese Illusion ist verschwunden, die Institutionen versagen, sei es die Schule, sei es die Familien. Die Jugendlichen werden ganz, ganz stark auf sich selbst zurückgeworfen mit ihrem Problem. Und es gibt in diesen Filmen auch keine einfachen Lösungen mehr. Weder die Liebesbeziehungen, die eigentlich immer im Mittelpunkt stehen bei diesen Filmen, sind immer Teenager-Liebesgeschichten, die erzählt werden, aber auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Nichts davon löst sich noch in einem Happy End oder in etwas besonders positiv-optimistischen auf. Und das ist schon sehr markant für diese Filme, weil ich glaube, dass sich darin eben auch ein bisschen diese Desillusioniertheit der Regisseure im Umgang mit der eigenen Gesellschaft widerspiegelt.
Jetzt ist schon deutlich geworden, weshalb die Regisseure so interessiert war an diesen tabuisierten Themen. Aber wollte es denn damals ein Publikum sehen?
Die Filme hatten es sehr schwierig beim Publikum. Man muss einfach sagen, die kamen zu spät. Also viele dieser Filme hätten das Potenzial gehabt, ein richtiger Paukenschlag zu sein in der DDR-Jugend, in der Öffentlichkeit, wenn sie 3-4 Jahre eher ins Kino gekommen wären und dann auch auf diese junge Generation hätten noch stärker Einfluss nehmen können. Das war nicht so. Sie sind erst alle in der Wendezeit entstanden und dann eben zu einem Zeitpunkt ins Kino gekommen, wo das Publikum sich mit ganz anderen Fragen beschäftigt hat, wo westliche Filme viel interessanter waren und wo sie ihr Potenzial damals kaum entfalten konnten. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem schön, dass man sie jetzt wiederentdecken kann. Die DEFA-Stiftung engagiert sich sehr stark bei der Digitalisierung dieser Filme und es gibt dann eben zum Glück auch mit Absolut Medien solche Partner, die dann auch bereit sind, solche Filme auf DVD zu veröffentlichen, obwohl wir alle wissen, dass sie jetzt kein großes Potenzial haben, zu Verkaufsschlagern zu werden. Aber ich find's spannend, die Filme sich wieder anzuschauen, weil sie einfach auch ein ganz wichtiges Korrektiv sind zu den DDR-Themen, die heute im Kino erzählt werden. Also gerade wenn ich da an die Jugendfilme des letzten Jahres denke, zwischen uns die Mauer oder auch im Niemandsland, die ins Kino gekommen sind. Also da merkt man dann schon, wie stark solche Filme von einem Erinnerungsdiskurs überformt sind. Und wenn man näher an die tatsächlichen Probleme der Jugendlichen in der Wendezeit rankommen will, dann bieten diese DEFA-Filme da schon viel Potenzial. Wobei ich sie zum Beispiel auch ganz gerne mal mit westdeutschen Jugendfilmen aus der damaligen Zeit so im Blick-Gegenblick sehen würde. Ich glaube, das wäre auch sehr spannend, mal anzuschauen, inwieweit eigentlich die Probleme, die da auf ostdeutscher Seite angesprochen werden, nicht auch auf westdeutscher Seite vorhanden gewesen sind. Denn Teenager-Probleme, das wissen wir alle, Coming-of-Age-Filme erzählen ja letzten Endes immer so ein bisschen ähnliche Geschichten. Und da muss die ostdeutsche Variante, glaube ich, gar nicht so sehr anders davon sein, als das, was damals in der Bundesrepublik der Fall war.
Andreas Kötzing, Filmhistoriker. Ich sprach mit ihm über Biologie von Jörg Voth und Abschiedsdisco von Rolf Losansky. Beide Filme erscheinen auf einer DVD am 3. Juli bei Absolut Medien. Ein Auftakt, denn die Filmreihe Wendejugend wird noch fortgesetzt. Für den August sind bereits zwei weitere DVDs mit anderen DEFA-Jugendfilmen aus der Wendezeit angekündigt.
Top 5.
Als Boxerfilm steht Gypsy Queen, über den wir schon gesprochen haben, in guter Gesellschaft. Die Filmgeschichte ist nämlich voller Underdogs, die sich ihren Weg rausboxen wollen. Hartwig Tegeler hat 5 außergewöhnliche Boxfilme herausgesucht und nein, Sylvester Stallone alias Rocky und Robert De Niro alias der wilde Stier sind ausnahmsweise nicht dabei.
Lust auf den Film?
Boxing is very metaphorical.
Boxen steht für mich metaphorisch für das Leben. Wenn du im Ring stehst und du lebst nicht genau in diesem Moment, ist es vorbei.
It's over.
Okay, sachte, sachte.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Laurel und Hardy. Die Schlacht des Jahrhunderts. Von Clyde Bruckman, 1927.
Alles ist hier enthalten, was den Boxfilm ausmacht. Stan, der Hänfling, wird vom miesen Manager Olli in den Ring geschickt. Kohle, klar, darum geht's. In der zweiten Runde haut der Champ Stan eher nebensächlich um und Olli fällt in Ohnmacht. Aber der finale Punch, sonst dramaturgischer Höhepunkt, fällt nur scheinbar aus. Denn der Box-Showdown wird im zweiten Teil dieses Klassikers ersetzt durch die größte Tortenschlacht der Filmgeschichte. Tut weniger weh, das mit den Torten. Aber die Choreografie dieser Schlacht des Jahrhunderts ist so durchgeknallt, dass dagegen ein Weltmeisterfight nachgerade öde wirkt. Lachen findet in den nächsten 100 Jahren im Boxfilm dann eher selten statt.
Platz 4. Die Hölle in mir von Robert Wise. 1956.
Der Film, der Paul Newman zum Star machte, ist ein Biopic über den Boxer Rocky Graziano, der, wie üblich im Boxfilm, aus zerrütteten Familienverhältnissen stammt. Saufender Vater und so weiter.
Was haben wir nicht ein Leben lang von dir bekommen? Nichts anderes als deine Schnapsfahne und Prügel.
Die Karriere dieses Außenseiters beginnt, als er als Sparringspartner einen ziemlich guten Boxer einfach umhaut.
Sag mir bloß, wo du so schlagen gelernt hast.
Krieg ich auch meine 10 Piepen?
Natürlich kriegst du die.
Geben Sie mir mein Geld, das brauche ich.
Auch später bei Profikämpfen wirkt dieser Boxer wie ein Schläger. Und der Satz, der gern über Mike Tyson gesagt wird, dass du einen Typen aus dem Ghetto holen kannst, aber das Ghetto nie aus einem Boxer wie Tyson, gilt auch für diesen Filmboxer, dem Paul Newman eine flirrende, beängstigende Energie gibt.
Platz 3. Million Dollar Baby von Clint Eastwood, 2004.
Das mit dem vom Tellerwäscher zum Millionär hat nicht so recht geklappt, soweit zum Mythos bzw. zum Versprechen. Maggie, die in Frankie einen Trainer sucht, Hilary Swank und Clint Eastwood, ist desillusioniert.
32, Mr. Dunn. Und ich feiere, dass ich wieder ein Jahr mit Bedienen und Tische abräumen verbracht habe, was ich mache, seit ich 13 bin. Und ich werde 37 sein, ehe ich ihrer Ansicht nach einen anständigen Schlag abfeuern kann.
Frankie trainiert Maggie, dann ist sie nach einem Kampf querschnittsgelähmt und ihr alter Trainer gibt ihr Sterbehilfe. Alle Stereotypen des Boxfilms zu bemühen und am Ende so eine Geschichte über Liebe, Tod und Vergänglichkeit zu erzählen, das ist schon eine meisterliche Leistung Eastwoods. Und damit wird das Boxen in Million Dollar Baby zu dem, was es immer war. Metapher auf das Leben.
Platz 2. Hurricane von Norman Jewison, 1999.
Das rassistische Klischee lautet, tanzen können sie ja, die Schwarzen, und boxen auch. Wegen seiner schnellen, harten Fäuste und wegen seines aggressiven Stils erhielt Reuben Carter den Boxernamen Hurricane. Im Film wird der Rassismus in den USA am Fall dieses Mittelgewichtsfighters verdeutlicht. Bob Dylans Album Desire eröffnet mit dem Song Hurricane. Denzel Washington brilliert in Norman Jewisons Film als schwarzer Champion, der aufgrund von Verfahrensfehlern und rassistischen Vorurteilen 1966 wegen Mordes zu lebenslang verurteilt wurde. Erst 1985 kam er frei. Ob Jewison die historische Wahrheit korrekt erzählt, mag dahingestellt sein. Hurricane bleibt aber ein eindrucksvolles Mahnmal gegen Rassismus. Am Anfang meint der Polizist zu seinem Partner:
Dieser verfluchte schwarze Drecksack hält sich wohl für den Champion.
Platz 1. Creed von Ryan Coogler, 2015.
Der uneheliche Sohn von Rockys alten Gegner Apollo Creed will Boxer werden, wie sein Vater.
Ab jetzt werde ich professionell boxen.
Adonis Creeds Wunschtrainer Rocky Balboa. Das alte weiße Boxfilmschema der Rocky-Serie ist in Creed liebevoll präsent, wenn beispielsweise der in die Jahre gekommene Rocky, alias Sylvester Stallone, Adonis einbläut.
Du musst erst Prügel kassieren, einstecken, zu Boden gehen, wieder aufstehen. Und dann weißt du, ob du es in dir hast.
Aufstehen, immer wieder aufstehen. Boxen als Metapher fürs Leben, gerade in einer rassistischen Gesellschaft. Am Ende gelangt der junge Boxer zu seiner eigenen Identität. Der alte Traum des Filmboxers, die Leiden der Herkunft, die Stigmatisierung durch die Gesellschaft zu überwinden, er realisiert sich in Creed, aber aus einer neuen, zurzeit politisch sehr aktuellen Perspektive, nämlich der des jungen Afroamerikaners. In solch Umschreibung wirkt der alte Rocky-Mythos erstaunlich verlebendigt.
Und filmisch geht es gleich weiter bei uns im Programm. Drehbuchautorin Annette Hess spricht über die Corona-Folgen fürs deutsche Fernsehen. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.